Ja, liebe Geschwister, ich darf auch Sie, ich darf auch euch ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Ja, es war genau vor einem Monat, da haben wir über den Psalm 1 gesprochen, der ja zusammen, vielleicht können wir uns noch daran erinnern, mit dem Psalm 2 das Eingangsportal bildet zu dem Buch der Psalmen. Und im Psalm 1 ging es ja oder geht es ja um die Tora, um das Gesetz, also letztlich um das Wort Gottes und in dem Psalm 2 um den Messias. Und wir wissen alle, die wir hier sitzen, ohne das Wort Gottes, ohne den Messias läuft absolut nichts. Und damit ist das Buch der Psalmen geöffnet und wir können also da hineinmarschieren. Und somit ist jetzt der Psalm 3, liebe Geschwister, um den es also heute Morgen gehen soll, vorsichtig ausgedrückt, ist er also im Grunde genommen der erste normale, richtige Psalm. Bevor wir da jetzt weiter einsteigen, möchte ich ihn also jetzt vorlesen, Psalm 3. Da lesen wir Folgendes. Ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Ach Herr, wie sind meiner Feinde so viel und erheben sich so viele gegen mich. Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Aber du, Herr, bist der Schild für mich. Du bist meine Ehre und du hebst mein Haupt empor. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn und er erhört mich von seinem heiligen Berg. Ich liege und schlafe und erwache und der Herr stützt mich. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich gegen mich legen. Auf, Herr, hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backen und du zerschmetterst der gottlosen Zähne. Bei dem Herrn findet man Hilfe, dein Segen komme über dein Volk. Ja, Herr Jesus Christus, jetzt möchten wir dich herzlich bitten, dass du uns dieses Wort aufschließt, dass du uns mit diesem Psalm sagst, was auch für unser persönliches, geistliches Leben wichtig ist. Und so schenke uns jetzt auch die nötige Konzentration, die genötige Aufmerksamkeit, Wachsamkeit, Herr, damit wir dein Wort auch wirklich in rechter Weise aufnehmen können. Und vor allen Dingen, dass dein Wort auch wirklich unser Leben prägt, unser Leben bestimmt. Und so geben wir dir alle Ehre, loben und preisen deinen herrlichen Namen. Amen. Also wie gesagt, der Psalm 3, ganz vorsichtig ausgedrückt, ist also der erste normale, richtige Psalm. Er gehört mit den Psalmen 4, 5 und 6, ich weiß jetzt nicht, ob das so bekannt ist, zu den sogenannten Rhythmuspsalmen, zu den sogenannten Tagespsalmen. Das heißt also, dass in diesen vier Psalmen immer wieder dieses Wechselspiel von Morgen und Abend bzw. Nacht auftaucht. Also, Psalm 3, Vers 6, da heißt es, ich liege und schlafe und erwache. Also hier stehen wir am Morgen des Tages. Dann Psalm 4, Vers 9, ich liege und schlafe ganz in Frieden. Also befinden wir uns am Abend bzw. in der Nacht. Dann Psalm 5, Vers 4. Herr, früh wollst du meine Stimme hören, früh will ich mich zu dir wenden und aufmerken. Der Beter ist also wieder wach, nicht, und erlebt also den Morgen des Tages. Ja, und schließlich Psalm 6, Vers 7. Ich bin so müde die ganze Nacht. Also wir sehen immer wieder dieses Wechselspiel zwischen Morgen und Abend bzw. Nacht. Und dass das erwähnt wird, nicht mit allem, was sich jetzt darin abspielt, das ist ja beabsichtigt. Denn es soll ja deutlich gemacht werden, dass alles, was passiert, dass alles, was dein geistliches Leben ausmacht, eben den ganzen Tag meint. Also 24 Stunden und das Tag für Tag, liebe Geschwister. Und dieser Psalm 3 ist auch der erste Psalm, der so einen Hinweis gibt in Form einer Überschrift. Denn wir lesen ja gleich im ersten Vers, nicht, dass es ja ein Psalm von David ist. Und zwar nicht von irgendeinem David, sondern wir wissen von dem großen König David. Und dass es auch ein Psalm ist, der in eine ganz bestimmte Situation hineinspricht. Denn in Vers 1 geht es ja weiter, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Und wenn man diese beiden Informationen hat, nicht, dass es aus einem Psalm von dem König David ist, nicht, und dass er da vor seinem Sohn Absalom fliehen musste, da muss man eben zwei Dinge wirklich wissen. Und dass erstens die ganze Sache mit seinem Sohn Absalom eine absolute Katastrophe, eine absolute Tragödie war. Nicht, da ist eben nicht von, ich sag mal so, von irgendeiner Revolte von außen angezettelt die Rede. Da ist auch nicht von irgendeinem Feind, der von weit her mit seinen Truppen da anmarschiert kommt, die Rede, sondern aus der eigenen Familie, liebe Geschwister, aus der eigenen Familie heraus gibt es da also einen Aufstand mit dem Ziel, den König zu stürzen. Und dem König bleibt also nichts anderes übrig, als mit seinen wenigen Getreuen über diesen Bach Kidron zu gehen, um, sag ich mal, diesem Toben und diesem Wüten seines aufrührischen Sohnes Absalom wirklich da zu entkommen. Im Detail kann man das also jetzt nachlesen im zweiten Buch Samuel ab Kapitel 15. Da gibt es übrigens eine interessante Parallele zu unserem Herrn Jesus Christus, der ebenfalls über dem Bach Kidron entwich, als sein eigenes Volk nicht gegen ihn in Aufruhr war und er dann mit seinen wenigen Getreuen, sprich die Jünger, dann in Richtung Garten Gethsemane ging. Also eine ganz interessante Parallele dazu. Also das ist das eine. Das andere, was man wissen muss, ist, dass der David, als er diesen Psalm schrieb oder als er diesen Psalm sagte, dass er schon recht alt war. Es war also nicht mehr der junge David, nicht der die Schafe hütete, der da auf seiner Harfe spielte, nicht der den Goliath besiegte, der auf den Thron kam, der die Batseba hatte und so weiter und so fort, sondern er ist alt. Das heißt, er schaut in gewisser Weise zurück auf sein Leben. Und damit liegt auch das Thema fest, liebe Geschwister, dass Gott uns gleich am Anfang des Buches der Psalmen uns einen Mann dorthin stellt, man kann schon durchaus sagen, eine geistliche, erfahrene Persönlichkeit, nicht, an dem wir heute lernen dürfen, was es heißt, dem lebendigen Gott wirklich in jeder Situation fest zu vertrauen. Wie schwierig diese Situation auch wirklich sein mag. Und das sagt der David, und da muss ich sagen, meiner Meinung nach erfreulicherweise, das sagt er ja am Anfang seines Lebens. Nicht am Anfang seines Lebens, sondern er sagt es ja am Ende wirklich seines Lebens. Er schaut also gewissermaßen zurück, nicht über die ganzen Jahre, Jahrzehnte der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, wo er mit ihm also wirklich unterwegs war. Und manchmal hat man ja so den Eindruck, dass manche Christen so in ihrer, wie soll ich das mal sagen, so in ihrer Performance-Übertreibung, nicht, dass sie gleich am Anfang nicht des geistlichen Lebens da ihre Biografie schreiben können. Aber dieser Psalm, nicht, der lebendige Gott braucht ihn, um wirklich den David uns hier als Modell hinzustellen. Glaubst du an Jesus Christus, nicht, bist du mit ihm unterwegs, nicht fragst du danach, wie alles in deinem geistlichen Leben ablaufen soll, dann sagt uns Gott, dann schau dir in diesem Psalm, schau dir den David an, den habe ich dir da hingestellt. Nicht, und David teilt uns jetzt etwas mit, einmal über seine Erfahrungen, die er im Laufe der Jahre und Jahrzehnte da wirklich mit dem lebendigen Gott gesammelt hat. Dann erklärt er uns in einem zweiten Punkt, was aus diesen Erfahrungen heraus erwachsen ist. Und in einem dritten Punkt, das sind so die letzten beiden Verse, da, ja, er erwartet auch für die Zukunft etwas von dem lebendigen Gott. Also zunächst mal geht es um die Erfahrung, dann was aus dieser jahrelangen Erfahrung erwachsen ist und was sich also auch der David in Zukunft von dem lebendigen Gott da erhofft. Also kommen wir zu dem ersten Punkt, die Erfahrung. Da sagt uns der David klipp und klar, meine Erfahrung ist, dass meine Glaubenswelt schwierig ist. Meine Glaubenswelt ist wirklich schwierig. nicht. Ich habe viele, viele Tage erlebt, die schwierig angefangen sind. Und wir meinen ja manchmal, dass wir so glatter, so runder, so durch den Tag kommen und am Ende des Tages so dieses Aha-Erlebnis haben. Doch nun sagt uns dieser Psalm hier nicht, dass die normale Glaubenswelt schwierig ist. Nicht, und das Schwierige wird ja sofort hier am Anfang beschrieben. Sofort im ersten Vers, ach Herr, wie sind meiner Feinde so viele. Tja, wenn so dein Tag anfängt. Wenn so dein Tag anfängt. Aber es gilt wirklich zu begreifen, dass wir Jesus-Leute eben nicht in einer Ausnahmesituation sind, sondern die geistliche Botschaft dieses Psalmes ist eben, das ist normal. Das ist, ja, ist Standard. Nicht? Rechne also damit, dass dein Alltag, dass deine Glaubenswelt davon bestimmt wird, dass es ganz bestimmte Herausforderungen, ja, ganz bestimmte Schwierigkeiten, vielleicht sogar auch Überforderungen gibt, und rechne eben nicht in dem Sinne damit, nicht, dass das mal ganz selten vorkommt oder allenfalls in ganz extremen Situationen, sondern gehe grundsätzlich davon aus, ein neuer Tag, neue Herausforderungen, neue Schwierigkeiten, vielleicht eben sogar auch Überforderungen. Und dazu gehört auch hier, was wir ja auch hier bei dem David erleben, dazu gehört, dass es immer wieder etwas zu klagen gibt. Er sagt es ja, Herr, ach Herr, wir sind meiner Feinde eben so viele, nicht? Und das mögen wir vielleicht negativ finden, nicht zu klagen, aber gibt es wirklich einen Tag, wo es nicht zu klagen gibt? Läuft jeder Tag wirklich so wunderschön glatt und rund? Wir wissen aus unserem eigenen Nachfolgeleben, dass es eben nicht so ist. Und deswegen darf man das ruhig sagen, dass eben zu den ganz normalen Herausforderungen und Schwierigkeiten und ja, dass zu meiner normalen Glaubenswelt eben auch das Klagen dazugehört. Im Grunde genommen wie bei jedem Menschen, ob er nun gläubig ist oder ob er nicht gläubig ist. So, jetzt bist du aber an den Glauben an Jesus Christus gekommen. Jetzt kennst du ihn, jetzt bist du mit ihm unterwegs. Jetzt hast du aber noch ein zusätzliches Problem, nicht? Denn das merken wir ja hier, das sehen wir ja hier an diesem Psalm. Denn zu dem, was jetzt dein Leben ausmacht, kommt ja noch hinzu, dass hier also wirklich etwas steht und was natürlich für die Nichtglaubenden oder für die noch Nichtglaubenden überhaupt keine Relevanz hat. Dass nämlich jetzt viele sagen, seht doch, er hat gar keine Hilfe. Gott hat ihn verlassen. Nicht, und dass du dir sagst, jetzt habe ich schon in der Nachfolge mit meinem Herrn, jetzt habe ich schon meine Schwierigkeiten, jetzt habe ich schon meine Herausforderungen. Und jetzt kommen die anderen und sagen noch zu mir, ja, das hat er nun von seinem Glauben, das hat er von seinem Gott, das hat er von seinem Jesus. Nicht? Der Glaube an den Herrn Jesus Christus scheint auch nicht unbedingt der große Effekt zu sein. Das heißt also, es kommt noch eine Erschwernis, ja, es kommt noch eine innere Anfechtung hinzu. Seitdem du wirklich zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen bist. Und wenn einer wusste, wie einem Menschen zumute ist, dem solch ein Satz, nicht, er hat keine Hilfe, Gott hat ihn verlassen, nicht da quasi ins Gesicht so geschlagen wird, ja, wenn einer das wusste, dann doch sicherlich unser Herr Jesus Christus. Denn er hat das ja im höchsten Maße am Kreuz ausgehalten, als er rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich denke, das Verlassensein von seinem Vater, das war für ihn schlimmer, als von Menschen verhöhnt, verspottet, ausgelacht, verabscheut zu werden. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wer waren diese Leute, wer waren diese Menschen, die da das gesagt haben, er hat keine Hilfe, Gott hat ihn doch verlassen. Wir wissen es nicht, die Bibel macht dazu keine Aussage. Nicht, es können Gegner gewesen sein, die David da verhöhnt haben. Nicht wie zum Beispiel damals dieser Rabschake, dieser Assyrer, der den Glauben des Hiskia ja verhöhnt und verspottet hatte. Man kann das im Buch Jesaja nachlesen, ab Kapitel 36. Ja, es können aber auch Nahestehende gewesen sein. nicht? Die da seinen Glauben anfochten. Ich denke da so an die Frau des Hiob, nicht? Die ihrem schwer leidenden Mann dann zurief: Ja, hältst du immer noch an deiner Frömmigkeit fest? Komm, sag Gott ab und stirb. Es können sogar auch vielleicht einige Freunde Davids gewesen sein, nicht, die das Vertrauen in seiner ganzen Sache irgendwie verloren haben und deshalb so geredet haben. Also letztendlich wissen wir es nicht, wer es genau gewesen ist. Und Martin Luther hat zu diesem Vers 3, nicht, er hat keine Hilfe, hat er Folgendes gesagt, Zitat: Es sind sehr giftige Worte, nicht, dass einer auch Gott verloren haben soll. Nicht ein recht teuflisches Bubenstück. So hat es Luther also ausgedrückt. Und wir haben es ja hier gelesen. Er spricht ja hier von vielen Feinden. Und das Ganze erfährt ja noch eine Steigerung, wenn wir also zum Beispiel den Vers 7 noch da hinzunehmen, wo er dann sagt: Ich fürchte mich nicht vor vielen, vielen Tausenden. Also den unglaublichen vielen, vielen, vielen steht also jetzt im Grunde genommen nur einer gegenüber, auf den wir gleich zu sprechen kommen. Nicht? Und ähnlich, weil ich ja vorhin dieses Zitat von dem Martin Luther erwähnt habe, ähnlich erging es ja Martin Luther, nicht, als er auf dem Wege nach Worms war, nicht, und als er sich dieser Stadt näherte, da kam ihm ein Bote seines Freundes Palatin entgegen mit der Botschaft: Gehe nicht hinein in die Stadt. Und dann erwiderte Luther, Zitat: Ich bin gefordert. Und wenn so viel Teufel zu Worms wären wie Ziegel auf den Dächern, so wollte ich doch hineinkommen. Und kurz vor seinem Tode fügte er, was diese Sache da betraf, fügte er noch hinzu: Denn ich war damals unerschrocken und fürchtete mich nicht. Gott kann einen wohl so toll machen, also damit meinte er so kühn machen. Und dann fügte er noch hinzu: Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch noch so freudig wäre. Auf jeden Fall, liebe Geschwister, der Gedankengang, den uns hier dieser Psalm lehrt und damit auch der David lehrt, ist eben, dass ich als ein Mensch, der zum Glauben wirklich an den lebendigen Gott, an Jesus Christus gekommen ist, der ihn jetzt kennt, der mit ihm unterwegs ist, nicht, dass ich verschärft mit Schwierigkeiten, mit Herausforderungen, mit Überforderungen zu rechnen habe. Nicht, und den ganz, ganz, ganz vielen, die mir das Leben schwer machen, nicht, steht einer gegenüber, der eine. Und der wird hier ja ganz klar beschrieben. Der wird hier ganz klar beschrieben in Vers 4, wo er sagt: aber du Herr. Und dieses Wort, was sich für uns letztendlich in diesem einen Namen erfüllt, der sich dahinter verbirgt, nämlich dieser im Jesus-Namen. Das heißt, das Gegengewicht zu den vielen, 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 die mir das Leben schwer machen in meinem geistlichen Leben, steht der eine gegenüber, nämlich Jesus Christus. Jesus Christus. Und beachten wir bitte dabei, dass David die Zahl der Feinde und auch ihre Gerissenheit in keiner Weise unterschätzt. In keiner Weise unterschätzt. Aber das ist eben seine Erfahrung, dass er diesen einen kennt. So, und was bringt ihm nun dieser eine? Was bringt ihm nun dieser eine, den er kennt, auf den er sich wirklich verlässt, dem er vertraut? Und da heißt es einmal auch in 4b, dass derjenige sein Schild ist. Und dieses Wort Schild hat also zwei ganz, ganz, ganz wichtige Quellen. Die eine Quelle ist, dass Gott genau das wem sagt? Dem Abraham. Er sagt das genau dem Abraham. Nicht, wir kennen die Geschichte von Abraham. Abraham komplett ermutigt in seiner Glaubenssituation. Nicht, Gott hat ihm unendlich viel versprochen. Nicht Volk und Land und Segen. Nicht, nur momentan sieht er nichts. Nicht, und er rutscht immer weiter in die Depression, in die Entmutigung. Und wenn man 1. Mose 15 liest, dann hat man so den Eindruck, dass er da bald in einer Phase gewesen ist, wo er gesagt hat: Kannst doch letztendlich alles vergessen. Und dann kommt der lebendige Gott und sagt ihm: Aber Abraham, ich bin dein großer Schild. Ich bin dein großer Schild. Du hast sie komplett geirrt. Wie kannst du auf diese verrückte Idee kommen, dass ich mich nicht an dem halte, was ich dir versprochen habe? Nicht, ich fange jetzt erst gerade an. Ich habe Geniales mit dir vor. Ja, und du packst quasi schon deine Köfferchen und willst aufgeben. Du baust nicht dein Schild auf, Abraham, sondern ich bin dein großer Schild und ich bin dein großer Lohn. Und da fasst Abraham ja wieder Mut. Nicht, er kommt so langsam aus seiner Entmutigung, seiner Depression wieder heraus. Nicht, er geht aus seinem Zelt heraus, schaut zum Himmel empor und sieht diese unzählbare Schar der Sterne. Und dann kommt ja dieser wunderbare Satz, nicht in Vers 6 von 1. Mose 15. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Also man möchte fast sagen, nicht, das ist eine Zusammenfassung seines ganzen Lebens. Dieser wunderschöne Satz, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Das ist die eine Quelle. Die zweite Quelle für diese Rede von Gott, nicht von Jesus, dem Schild, nicht ist Mose. Und zwar am Ende seines Lebens lesen wir seinen letzten Satz, bevor er stirbt. 5. Mose 33, Vers 29. Da sagt er, wohl dir, Israel, wer ist dir gleich? Du Volk, das sein Heil empfängt durch den Herrn, der das Schild deiner Hilfe ist. Aber der lebendige Gott ist jetzt nicht nur dein Schild, er ist jetzt nicht nur deine Hilfe, sondern was ist er noch? Es geht ja weiter in diesem Vers 4. Er gibt dir Ehre. Er gibt dir Ehre. Ehre, die du ja, sag ich mal, hier auf der Welt nur partiell bekommst. Aber Gott gibt dir Ehre. Ja, was heißt das jetzt? Er gibt dir Ehre. Das heißt, er gibt dir Gewicht, er gibt dir Stärke, er gibt dir Standfestigkeit. Er bestätigt dir, wer du für ihn in Jesus Christus bist. Nicht, dass du in Jesus Christus wirklich sein Kind bist, dass du in Jesus Christus gerechtfertigt bist, dass du in Jesus Christus geheiligt bist und noch vieles andere mehr. Nicht, und dass es eben ein lebendiger Gott ist, nicht, der sich wirklich um dich kümmert, der sich wirklich um dich kümmert, während die anderen, die vielen, vielen, vielen anderen, dir nur Schwierigkeiten machen wollen, ist aber dieser eine da, der sich wirklich um dein Leben kümmert. Also, er ist nicht nur dein Schild, deine Hilfe, er gibt dir nicht nur Ehre, sondern es kommt ja noch ein drittes hinzu, sondern, wie es hier heißt, er hebt dein Haupt empor. Er richtet dich also sozusagen wieder auf. Nicht, und wir kennen das auch aus unserem geistlichen Leben, dass wir, so sagen wir manchmal, dass wir den Kopf gar nicht mehr hochkriegen. Und Gott sieht das. Und Gott sagt dann, ich sehe momentan, dass du absackst, aber ich werde dich wieder aufrichten, ich werde dich wieder ermutigen oder wie es hier heißt, ich werde dein Haupt wieder emporheben. Verstehen wir, liebe Geschwister, die vielen, vielen anderen, die mir das Leben schwer machen, sind immer noch da. Nicht, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, dass manche Christen vielleicht meinen, nicht, Gott müsste also die Schwierigkeiten dann ihm nur wegnehmen. Nicht, ich denke da so an Muslime, die zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen sind und die jetzt in ganz schlimmen Ländern leben müssen, dieses geistliche Leben leben müssen, nicht, und sich verstecken müssen oder sogar in irgendwelchen Folterkammern sind. Nicht, es ist ja immer wieder. Ja, es ist für einen immer wieder beschämend, wenn man dann lesen muss, dass sie sagen, bittet für uns, dass wir in solch einer schwierigen Situation unserem Herrn die Treue halten. Und nicht, dass er die in erster Linie, dass er die Schwierigkeiten sofort wegnimmt. Und so ist es ihm hier bei dem David auch. Die vielen, vielen, die ihm das Leben schwer machen, sind immer noch da. Aber er weiß eben auch, er kennt den einen, den lebendigen Gott, der sein Schild ist, der ihm Ehre gibt und der ihn immer wieder aufrichtet. Oder wenn wir es etwas allgemeiner ausdrücken, dass in seiner Gnade und Barmherzigkeit und Güte nicht erweist sich Gott immer als der dem Schutzlosen Schutz gibt, nicht der dem Geschmähten Ehre gibt und der dem Trostlosen, ich sag mal eben, Freude gibt. Immer erweist sich so der lebendige Gott. Und genau das ist die Erfahrung, die der David in der jahrelangen, jahrzehntelangen Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott erlebt hat, nicht? Und er macht das Ganze, beschreibt das Ganze nicht idealistisch, und er macht diese Anzahl seiner Gegner, er macht sie auch nicht klein, sondern er stellt eben diesen vielen, vielen anderen, stellt er eben diesen einen gegenüber, den lebendigen Gott, oder wie wir sagen, unseren Herrn Jesus Christus. Nicht? Das ist die Erfahrung von David, und das ist sicherlich auch die Erfahrung all der Jesusleute. So, und jetzt in einem zweiten Schritt, so ab Vers 5, da gibt er uns jetzt eine Erklärung. Da sagt er uns, was aus dieser jahrelangen Erfahrung wirklich, was für eine Haltung, was für eine Einstellung daraus wirklich erwachsen ist. Und was vielleicht dir noch auffällt, so in den ersten vier Versen, ist ja immer so diese Ich-Du-Rede. Und die wechselt jetzt interessanterweise ab Vers 5, da geht er sozusagen über in die Ich-Er-Rede, das nur mal so nebenbei erwähnt. Aber entscheidend ist jetzt in einem zweiten Punkt, dass er uns jetzt mitteilen möchte, was aus dieser jahrelangen, jahrzehntelangen Erfahrung wirklich für eine Haltung, für eine Einstellung geworden ist. Und ich erwähne das nochmal, das sagt er eben nicht am Anfang seiner Lebensgeschichte, ja, nicht am Anfang seiner Lebensgeschichte, sondern mitten in den ganzen Schwierigkeiten, die er hat, und ganz besonders jetzt in diesem ganzen Chaos um seinen aus dem Ruder gelaufenen Bruder Absalom. Nicht der ihn und das Volk Israel quasi in eine nationale Katastrophe da führt. Und jetzt kann er uns wirklich sagen, was seine Grundhaltung, was seine Einstellung über die Jahre, über die Jahrzehnte wirklich geworden ist in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Ja, was ist denn jetzt wirklich geworden? Und das sagt er jetzt ins Vers 5. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn, und er erhört mich von seinem heiligen Berg. Damit sagt uns David klipp und klar, wenn du von mir eine zusammenfassende Erklärung haben willst, nicht was die Mitte meines Lebens ist, dann ist es das, dass ich jetzt bete. Wir würden vielleicht von solch einem großen Staatsmann wie David sagen, ja, aber du hast doch ein großes Team von Mitarbeitern, die dich beraten können, und du bist inzwischen ja auch ein gewiefter Taktiker geworden, du weißt, wie das Spiel auf der gesellschaftspolitischen Ebene abläuft, und inzwischen hast du ja viele militärische Erfolge und bist mutig und bist voller Power. Und David wischt das im Grunde genommen alles weg. Was jetzt nicht heißt, dass das andere absolut nichts wäre. Nein, aber er wischt das Ganze mit und sagt, ihr sollt wissen, was wirklich meine Mitte ist. Und ich sage, ich bete. Das ist meine Erklärung. Das ist mein Geheimnis. Das ist aus der jahrelangen Erfahrung mit meinem lebendigen Gott wirklich erwachsen. Und das, liebe Geschwister, sagt ja nicht irgendeiner. Nicht? Das sagt ja eben wirklich der David, nicht? Ich sag mal, der alle möglichen Welten, alle möglichen Situationen durchlaufen hat, nicht dem damals, Ressourcen zur Verfügung standen wie keinem anderen, und der sicherlich die Möglichkeit, die Autorität oder die Macht gehabt hätte, seinen Sohn Absalom, sag ich mal, beiseite zu schieben, will ich sagen, jetzt aus dem Wege zu räumen. Hätte aber sicherlich die Möglichkeit gehabt. Aber er sagt, das ist daraus erwachsen, dass ich bete. Und nicht nur das, sondern noch etwas weiteres. Gesagt er ja in Vers 6, ich liege und schlafe und erwache, und der Herr hält mich. Nicht, da können viele, 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 viele Tausende um mich herum liegen. Ich fürchte mich nicht. Und das klingt, wenn man diesen Satz falsch liest, klingt das ja sehr überheblich. Ich würde das ja sehr überheblich klingen. Und David sagt, nein, es klingt in keiner Weise überheblich, es klingt in keiner Weise cool, sondern über die Jahre, Jahrzehnte meiner geistlichen Existenz ist daraus wirklich eine Einstellung, eine Haltung geworden, dass ich tatsächlich sagen kann, auf der einen Seite geht es mir wirklich dreckig. Aber auf der anderen Seite kann ich auch sagen, dass es mir gut geht. Warum? Warum? Denn für diese Einstellung, für diese Haltung, die daraus erwachsen ist, bin ich einfach meinem lebendigen Gott wirklich dankbar. Und so kann ich in dem Wissen, dass ich von dem lebendigen Gott gehalten werde, darf ich weiterleben. Und wir wissen, um das nochmal zu sagen, David betet dem Psalm 3 in einer der größten Katastrophen seines Lebens. Er wird von seinem eigenen Sohn verjagt, er muss seinen Thron verlassen, er muss Jerusalem verlassen, er lebt jetzt irgendwo, was weiß ich, unter Zeltdächern und weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht. Wie er das Ganze noch irgendwie in den Griff bekommen soll. Und es ist interessant, der letzte Satz in Jerusalem, den er sagt, ist: Der Herr mache es mit mir, wie es ihm wohlgefällig ist. Der Herr mache es mit mir, wie es ihm wohlgefällig ist oder wie es ihm gefällt. Das heißt, ich, David, weiß nicht, ob ich diesen Ort jemals wieder sehen werde. Und wenn wir diesen Satz hier lesen, ich liege und schlafe und erwache und der Herr hält mich, dann stehen wunderschöne Schlaf- und Nachtgeschichten aus der Bibel vor unserem Auge. Petrus und Johannes. Wir wissen, Apostelgeschichte 4, sie haben da einen Gelähmten geheilt. Und dann halten sie im Tempel vor dem Volk eine Rede. Und das Ganze läuft irgendwie aus dem Ruder. Und anstatt die Nacht im eigenen Bett zu verbringen, müssen sie die Nacht in der Gefängniszelle in Jerusalem verbringen. Und man würde jetzt meinen, dass die beiden jetzt psychisch, physisch fix und fertig sind. Und wenn man jetzt Apostelgeschichte weiterliest, ich denke mal, da kommt der schönste Satz in diesem Kapitel vor, wo es dann heißt, dass der Petrus sagt, es ist in keinem anderen Heil, es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, als allein der Jesusname, durch den wir gerettet werden sollen. Und mancher würde vielleicht sagen, Petrus, bitte sei etwas vorsichtiger, nimm den Mund nicht ganz so voll. Du weißt doch, wie das bisher aus dem Ruder gelaufen ist. Aber liebe Geschwister, man hört doch förmlich, wenn man an diese Nachtgeschichte denkt, man hört doch förmlich die Worte aus Psalm 3, Vers 6. Ich liege und ich schlafe und erwache und der Herr hält mich. Oder denken wir an die Nacht in Apostelgeschichte 2, wo der Petrus angekettet so fest schläft und man sich ja fragt, wie kann man überhaupt in so einem Zustand, wie kann man da überhaupt schlafen? Aber der angekettet so fest schläft, dass als der Engel kam, er dachte, oh, was für ein netter Traum. Und wir wissen ja, wie die Geschichte weiterging. Liebe Geschwister, bitte vorsichtig, was diese beiden Beispiele anbetrifft, dass wir nicht überheblich werden, dass wir meinen, schon in diesem Level zu sein. Diese Beispiele, sie zeigen keine Methode, liebe Geschwister, sondern dass sowohl David wie auch Petrus und Johannes wirklich sagen können, diese Einstellung, diese Haltung ist mir geworden, ist mir vom lebendigen Gott geschenkt worden, liebe Geschwister. Und an einem Beispiel kommen wir ja gar nicht vorbei. Nämlich das Beispiel von dem berühmten Kissen. Wir wissen, das Schlafen von Jesus Christus in dem Boot war in dem Sinne auch ein Schlafen nach Psalm 3, Vers 6. Wir kennen die Situation, die Jünger in Panik. Die sagen, wie kann der Herr in so einer Situation schlafen, wo er doch sieht, dass wir fast untergehen und so weiter und so fort. Und Jesus liegt da im Boot, liegt da auf seinem Kissen und schläft. Wir spüren förmlich Psalm 3, Vers 6, ich liege und schlafe und erwache und der Herr hält mich. Nicht, das ist wirklich, es ist keine Botschaft, es ist keine Botschaft von Stolz, von Übermut, von Hochnäsigkeit. Nicht, es ist, ja, es ist einfach ein Riesengeschenk, das David nicht als Ergebnis seines jahrzehntelangen Glaubens sagen kann. Nicht, ich habe die Mitte meines Lebens dadurch bestimmt, dass ich bete. Und indem ich das tue, brauche ich mich nicht zu führen. Und indem ich das auch tue, rücke ich ja aus dem Zentrum raus und rückt der eine, nämlich der lebendige Gott oder Jesus Christus, wirklich in die Mitte. So, nachdem uns David jetzt das also klar gemacht hat, nachdem er uns also seine Erfahrungen mitgeteilt hat, nachdem er uns erklärt hat, was daraus erwachsen ist, hat er auch eine gewisse Erwartung. Und das sind so die letzten beiden Verse. Er sagt ja jetzt hier in dem Vers 8, da sagt er ja, auf Herr und hilf mir, mein Gott. Übrigens geht er jetzt wieder in diese andere Redeweise über, wieder in diese Ich-Du-Redeweise, aber das nur nebenbei bemerkt. Also auf Herr und hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backen und du zerschmetterst der gottlosen Zähne. Bei dem Herrn findet man Hilfe, dein Segen komme über dein Volk. Was hier wirklich zum Ausdruck kommt, ja, es ist eigentlich mehr eine Erwartung, hat nicht so sehr den Charakter einer Bitte. Denn was der David hier zunächst mal sagt, das sagt er ja in einer recht markigen, kantigen Sprache, ist nicht so schön glatt, rund, abgeschliffen, nicht wenn er da sagt, du schlägst alle meine Feinde auf die Backen und zerschmetterst der gottlosen Zähne. Ich meine, das ist natürlich keine Dentalgeschichte, nicht? Aber was ist der Gedankengang? Was ist der Gedankengang, liebe Geschwister? Die Gegner des Davids, ja, was haben sie gemacht? Sie haben geredet. Nicht? Es ist kein Gott, er hat keine Hilfe, Gott hat ihn verlassen. Was können sie nicht mehr? Was können sie nicht mehr? Was weiß ich, wenn die Backe schwer verletzt ist und wenn keine Zähne mehr im Mund zu finden sind, genau, sie können nicht mehr reden. Sie müssen den Mund halten. Nicht? Sie werden also im wahrsten Sinne des Wortes, wie wir das so in unserer Sprache sagen, sie werden zu einem zahnlosen Tiger. Das bekommt der lebendige Gott hin. Und wenn man sich so jetzt so ein bisschen da mit dem Hebräischen vertraut macht, liebe Geschwister, dann stellt man nämlich fest, dass im Hebräischen das eben nicht so steht, wie es hier in Vers 8 wiedergegeben ist. Denn auf Herr und hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde und du zerschmetterst der gottlosen Zähne. Sondern im Hebräischen steht, denn du schlugest alle meine Feinde und auf die Backen und du hast zerschmettert der gottlosen Zähne. Und wenn man sich jetzt noch die NGÜ, also die neue Genfer Übersetzung, zu Hilfe nimmt, dann kommt das noch ein bisschen besser zum Ausdruck, denn dort steht, bisher hast du noch allen meinen Feinden ins Gesicht geschlagen. Ja, diesen Rechtsbrechern hast du die Zähne ausgebrochen. Nicht? Also mit anderen Worten, Herr, weil du bisher es immer so gemacht hast, nicht, ist logischerweise meine Erwartung, ist logischerweise mein Vertrauen zu dir so groß, ja, dass du es jetzt wieder so machst. Dass du es jetzt wieder so machst. Und deswegen steckt hier mehr eine Erwartung in diesem Vers als vielmehr ein Charakter einer Bitte. Nicht? Und das erinnert ganz stark an einen Text aus dem vierten Buch Mose, Kapitel 10. Da stehen wir nämlich vor diesem eindrücklichen Phänomen des Zuges des Volkes Israel durch die Wüste mit der Wolken- und Feuersäule. Nicht Mose ist der Chef, sondern der lebendige Gott ist hier wirklich der Chef. Und der Gedankengang ist jetzt folgender. Wenn sich die Wolkensäule bewegte, also wenn sich Gott sozusagen erhob, wenn Gott also sozusagen handelte, dann bewegte sich auch Israel. Und wenn diese Wolken- und Feuersäule ruhte, dann ruhte eben auch Israel. Und aufgrund der jahrelangen Erfahrung des Mose mit seinem lebendigen Gott, konnte er mit Zuversicht, mit Erwartung sagen, Herr, wenn du aufstehst, sind wir gerettet. Nicht? Und so sagte er es ja auch hier in dem vierten Buch Mose, Kapitel 10, ab Vers 35. Immer wenn die Bundeslade aufbrach, sagte Mose, steh auf, Herr, damit deine Feinde sich in alle Richtungen zerstreuen und alle, die dich hassen, die Flucht ergreifen. Und wenn die Lade Halt machte, sagte er, kehre zurück, Herr, zu den zahllosen Scharen deines Volkes Israel. Nicht? Wie gesagt, damit kommt in diesem Psalm so mehr eben, wie gesagt, diese Erwartung zum Ausdruck und nicht so sehr der Charakter einer Bitte. Ja, das ist also der Psalm 3, den uns Gott ja gleich am Anfang dahingestellt hat, um uns wirklich deutlich zu machen, ja, so modellhaft an David zu zeigen, nicht, was es heißt, ihm wirklich in schwierigen Situationen zu vertrauen oder eben ihn in allen Situationen zu vertrauen, egal wie sie aussehen mögen, nicht? Und das können wir sicherlich auch von unserem geistlichen Leben sagen, dass wir schon Erfahrungen mit dem lebendigen Gott gesammelt haben, dass auch daraus eine gewisse Haltung, eine gewisse Einstellung erwachsen ist und dass wir auch künftig ja von Gott auch in dieser Hinsicht wirklich das eine oder andere da auch erwarten dürfen. Ja, und das möchte ich uns aus diesem Psalm wirklich auch für die neue Woche mitgeben, dass wir ja in diesem Vertrauen, in dieser Zuversicht, in dieser Erwartung wirklich in die neue Woche hineingehen können. Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, Herr Jesus Christus, auch wir wollen dir ganz, ganz, ganz herzlich danken, dass du, so wie wir es hier gehört haben und wie es auch für David gewesen ist, dass du wirklich unser Schild bist, dass du wirklich uns Ehre gibst und dass du uns immer wieder aufrichtest, immer wieder ermutigst, immer wieder unser Haupt emporhebst. Und dass wir mit dir reden können, dass wir mit dir beten können, dass wir beten können, dass wir ja von dir Hilfe erwarten, von deinem heiligen Berg, wie es hier in diesem Psalm heißt, ja, das ist auch unser Geheimnis. Und du bist es auch, der auf jeden Fall unsere Hilfe ist. Und wir kennen dich, Herr Jesus Christus, als unsere Hilfe heute, morgen und auch zu allen Zeiten. Und wir danken dir und geben dir darüber die Ehre, den Preis, den Ruhm und den Dank. Amen.